Lyndonk Insights, Digital, Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute habe ich einen Gast dabei, der seit über 20 Jahren den deutschen B2B-Dienstleistungsmarkt analysiert und beobachtet. Und der gerade eine Studie veröffentlicht hat, die, ich muss das so sagen, ein ziemlich ungemütliches Bild zeichnet. Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lyndonk und Hossenfelder, herzlich willkommen.
Danke, Miriam. Ungemütlich trifft es ganz gut, aber ich würde auch eher sagen, eine ehrliche Analyse und ehrliche Bilder sind die nützlichsten.
Die Studie heißt ja Tax Technology 3.0. Das klingt erstmal nach klassischer Marktforschung, aber schon der Untertitel oder eher die Metapher, die ihr gewählt habt, ist ungewöhnlich. Erdbeben, Hypozentren, seismische Spannungen. Wie kommt man von Steuerberatung zur Geologie?
Naja, weil die klassischen Begriffe nicht mehr ausreichen, um zu beschreiben, was wir in den Daten sehen. Wenn ich sage, mittlerer Digitalisierungsgrad, dann klingt das nach Normalzustand, nach kontrollierbarer Entwicklung. Aber genau das ist das Problem. Was sehen wir denn? Viele Steuerfunktionen wirken stabil, also sie funktionieren, aber nur an der Oberfläche. Fristen werden eingehalten, Steuererklärungen gehen raus, Prüfungen werden bestanden. Wenn man aber tiefer schaut, erkennt man, diese Stabilität ruht auf einer zunehmend fragilen Architektur. Und genau das ist ein seismischer Zustand. Der Boden hält noch, aber die Spannungen bauen sich auf.
Das klingt fast ein bisschen dramatisch für ein Thema wie Steuersoftware.
Naja, ich verstehe den Reflex, aber ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Tech Technology wird oft als IT-Thema behandelt, als Frage von Tools und Lizenzen. Was unsere Studie zeigt, es ist ein strategisches Transformationsthema, das direkt in die Geschäftsführung und den Vorstand gehört. Und der Auslöser, das Datum, ist bereits gesetzt. E-Invoicing, Pillar 2, zunehmende Echtzeitpflichten gegenüber Finanzbehörden. Die Anforderungen kommen, ob man vorbereitet ist oder nicht.
Okay, bevor wir tiefer einsteigen, erklär mir kurz die Studie selbst. Wen habt ihr befragt und was war das Besondere daran?
Das Besondere daran war der Ausgangspunkt. Wir haben diesmal nicht die Steuerberater und die Steuerberaterinnen gefragt, was sie anbieten oder wie sie die Lage einschätzen. Wir haben deren Mandanten befragt, also die Auftraggeber selbst. Das ist in dieser Form eine Premiere in unserem Haus für dieses Segment. Von September bis November 2025 haben wir 84 Unternehmen mit Sitz in Deutschland befragt. Telefonische Interviews, strukturierter Fragebogen, umglänzt um qualitative Fragen. Die Gesprächspartner waren überwiegend Head of Tax, Tax Manager, CFOs, also die Menschen, die tagtäglich mit diesen Fragen umgehen.
Und wie war die Verteilung? Große Konzerne oder eher mittelständische Unternehmen?
Wir haben ganz bewusst die Stichprobe breit aufgestellt. 25 KMUs mit einem Umsatz unter 50 Millionen Euro. 28 Großunternehmen aus dem Mittelstand und 31 Konzerne mit über 1 Milliarde Euro Umsatz. Und die Branchen? Chemie, Maschinenbau, Automotive, Handel, Elektroindustrie. Also ein Querschnitt durch die deutsche Industriestruktur. Das ermöglicht uns, Befunde sowohl im Gesamtbild als auch nach Unternehmensgrößen zu analysieren, und da gibt es höchst interessante Unterschiede.
Und in Zusammenarbeit mit wem ist die Studie entstanden?
Für uns ist immer wichtig, dass eine Studie mit mehreren Partnern erstellt wird, aufgrund der Unabhängigkeit. Deswegen haben wir mit Ecovis, DCCS, Grant Thornton, KMLZ und WTS bewusst Häuser gesucht, die in der Praxis der steuerberatenden Einheiten verwurzelt sind und den Markt aktiv mitgestalten. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, Ergebnisse nicht nur akademisch einzuordnen, sondern direkt mit Praxiserfahrungen zu spiegeln.
Dann kommen wir jetzt zu einem zentralen Befund, dem Digitalisierungsgrad. Ihr schreibt von einer trügerischen Annahme. Was meint ihr damit?
Wir haben relativ zu Beginn die Studienteilnehmer, also die Mandanten, gefragt, wie hoch ist die Digitalisierungsgrad der Steuerfunktion auf einer Skala von 1 bis 5. Der Durchschnitt liegt bei 3,1. 45% ordnen sich als mittel ein, 23% als hoch. Das klingt nach einer kontrollierten, moderaten Entwicklung, nach einem Markt, der auf Kurs ist.
Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
Auf den ersten Blick ja, und jetzt kommt das Trügerische. Gleichzeitig haben wir gefragt, welche Tools nutzt ihr überhaupt? Ja, und 94% der Mandanten antworteten Excel, 85% ERP-Systeme, meistens SAP, und nur 33% nutzen KI oder Automatisierungstools. Beide Antworten kommen von denselben Unternehmen. Das heißt, die Mandanten, die sich selbst als hochdigitalisiert einschätzen, arbeiten gleichzeitig nahezu 100% mit Excel.
Aber wie kann das sein? Das ist doch ein Widerspruch.
Es ist ein Widerspruch, aber er hat auch eine Erklärung. Digitalisierung wird in der Steuerfunktion nicht an technischer Durchdringung gemessen, sondern an funktionierender Ergebnisproduktion. Solange die Steuererklärung rausgeht, die Meldung fristgerecht beim Finanzamt ankommt, die Prüfung bestanden wird, gilt die Funktion als digital ausreichend aufgestellt. Das ist eine rationale Perspektive aus dem Tagesgeschäft heraus. Aber es ist keine strategische Perspektive.
Und Excel, ihr nennt das sogar eine Kompensationsarchitektur?
Es ist eine ganz bewusst gewählte Formulierung. Excel ist kein Übergangswerkzeug und kein Randphänomen. Es hat in der Steuerfunktion eine infrastrukturelle Rolle übernommen. Excel fungiert als Integrationskorrektur und ja auch als Plausibilitätsschicht. Dort, wo Systeme nicht miteinander sprechen, und das ist in fast jede IT-Landschaft der Fall, übernimmt Excel die Vermittlung. 61% der Unternehmen beziehen steuerlich relevante Daten regelmäßig aus Excel oder Access-Dateien. Das ist keine Nische, das ist ein Normalzustand.
Und ihr habt auch nach Unternehmensgröße differenziert. Gibt es da Unterschiede?
Ja, und ich finde, die sind sehr aufschlussreich. Denn bei KMUs nutzen 100% Excel, bei Großunternehmen 86%, bei Konzernen 97%. Die Botschaft ist eindeutig, unabhängig von Größe, Branche oder Reifegrad, ohne Excel funktioniert aktuell keine Steuerfunktion in Deutschland. Das ist kein Befund, der einzelne Unternehmen betrifft, das ist ein systemisches Merkmal des deutschen Markts.
Aber ist das ein Problem oder einfach Realität?
Beides. Excel ist rational, flexibel, kontrollierbar, das sagen uns alle Befragten auch. In volatilen regulatorischen Umfeldern, bei Sonderfällen, bei schnellen Anpassungen, Excel liefert. Das Problem beginnt aber dort, wo Skalierung, Governance und Automatisierung relevant werden. Excel hat keine inhärente Governance. Es ist nicht maschinenlesbar im automatisierten Sinne. Es hat keine Auditpfade, die systematisch nachvollzogen werden können. Solange die Last von erfahrenen Mitarbeitern getragen wird, funktioniert es. Aber genau dieses Wissen droht wegzufallen durch demografischen Wandel, durch den Fachkräftemangel.
Dann kommen wir jetzt zur Automatisierung. Wo steht der Markt?
Wir wollen ja gar nicht so schwarz malen. Es gibt in der Tat echte Fortschritte. Die sind aber hochselektiv. Schauen wir auf die Zahlen. 57% der Unternehmen haben VAT-Meldungen automatisiert. 54% Teile des Reportings. Das sind reale Effizienzgewinne. Aber Automatisierung erfasst den steuerlichen Kernprozess nicht. Sobald fachliche Bewertungen, Datenzusammenführung aus unterschiedlichen Quellen und steuerliche Interpretationen ins Spiel kommen, endet die Automatisierung. Die eigentliche Steuerdeklaration bleibt überwiegend manuell.
Warum ist das so? Ist das ein technisches Problem?
Das ist genau die entscheidende Frage und die Antwort unserer Studie ist klar. Nein, es ist kein Technologieproblem. Es ist ein Architekturproblem. Will sagen, Automatisierung gelingt dort, wo Eindeutigkeit herrscht. Klare Regeln, einheitliche Datenformate, stabile Prozesse. Die steuerliche Arbeit bewegt sich genau im Spannungsfeld von Mehrdeutigkeit, Kontextabhängigkeit und Interpretation. Regeln ändern sich, Sachverhalte sind komplex. Da stößt RPA an die Grenzen wie eine klassische ERP-Logik.
Und die hybride Systemlandschaft, die ihr beschreibt, wie wirkt sich das aus?
Erheblich. Schau mal, lediglich 23% der Unternehmen haben ihre SAP S/4HANA-Transformation abgeschlossen. Weitere 24% sind noch in der Umsetzung. Das bedeutet, in den meisten Unternehmen existieren alte und neue Systeme parallel. Steuerlich relevante Daten entstehen in unterschiedlichen Systemen mit unterschiedlichen Datenmodellen. Excel übernimmt dann wieder die Klammerfunktion. Es ermöglicht Koexistenz, verlagert aber zugleich ihren Fortbestand. Weil Excel Spannungen absorbiert, sinkt der Druck, Übergangslösungen konsequent zu beenden. Und ja, das bedeutet auch, dass wir den Fortschritt sehen, den wir in unserer Studie herausgearbeitet haben.
Klingt wie ein Teufelskreis.
Teufelskreis ist ein sehr treffender Begriff. Und das ist exakt die seismische Logik, von der wir eingangs sprachen. Der Boden hält, also besteht kein unmittelbarer Handlungsdruck. Aber die Spannungen akkumulieren sich in der Tiefe. Und irgendwann, wenn externe Anforderungen zunehmen, wenn E-Invoicing den Echtzeitbezug erzwingt, wenn Fachkräfte wegfallen, dann reichen die Absorptionskräfte nicht mehr auch.
Stichwort E-Invoicing, das ist ja ein konkretes regulatorisches Datum. Wie verändert das die Lage?
E-Invoicing ist der mit Abstand wichtigste externe Treiber in unserer Studie. 87% der Befragten nennen es als den Trend mit dem größten Einfluss auf ihre Steuerfunktion, weit vor Pillar 2 oder globaler Mindeststeuer mit 57% oder ESG mit 29%. Der Grund: E-Invoicing verändert nicht nur ein einzelnes Instrument, es verändert die Zeitlogik der gesamten Steuerfunktion.
Und inwiefern?
Naja, traditionell war die Steuerfunktion nachgelagert organisiert. Geschäftsvorfälle wurden operativ abgewickelt, danach prüfte die Steuerabteilung auf Korrektheit. Excel war die Korrekturschicht. Fehler konnten im Nachgang identifiziert und bereinigt werden. E-Invoicing verschiebt diese Logik aber fundamental. Standardisierte Datenformate, perspektivisch Echtzeitübermittlung an die Finanzverwaltung, der Raum für nachträgliche Korrektur schrumpft. Steuerliche Logik muss früher im Prozess verankert sein und das erzeugt Druck auf genau jene Architektur, die heute noch funktioniert.
Aber sind die Unternehmen darauf vorbereitet?
Die Ehrlichkeit gebietet überwiegend nicht. Viele behandeln E-Invoicing zunächst als technisches Compliance-Projekt. Schnittstellen werden geschaffen, Formate implementiert, Pflichten erfüllt. Aber die zugrunde liegende Architektur bleibt häufig unverändert. In hybriden Systemlandschaften kann E-Invoicing die Fragmentierung sogar verstärken, wenn neue Systeme ohne konsequente Integration eingeführt werden. Das ist kein Katastrophenszenario, aber es ist ein Warnsignal, das wir in den Daten klar sehen.
Wir müssen über KI sprechen. Das ist ja das Thema schlechthin gerade. Wie schlägt sich die Steuerfunktion dar?
Das ist einer der faszinierendsten Befunde unserer Studie, wie ich finde. Und auch der ernüchterndste. In den offenen Zukunftsbeschreibungen der Befragten ist KI omnipräsent. Automatisierung, Effizienz, bessere Entscheidungsgrundlagen, Entlastung von Routinetätigkeiten. KI erscheint in den Worten der Studienteilnehmer als Schlüssel zur Lösung nahezu aller Probleme. Ja, und dann schauen wir auf die tatsächliche Nutzung.
Und?
44% der Unternehmen setzen derzeit überhaupt keine KI in ihrer Steuerfunktion ein. Kein einziges KI-Tool. Von einer strategischen Durchdringung kann hier keine Rede sein. Wo KI genutzt wird, geschieht das recht selektiv. 35% Dokumentengenerierung, 33% Chatbots und interne Recherche, 25% Invoice-Matching. Das sind nützliche Anwendungen, aber sie berühren nicht den analytischen Kern der steuerlichen Arbeit. Szenarioanalysen und Forecasting mit KI, das finden wir gerade bei 13%.
Und woran liegt das?
Das liegt zum Teil an Ressourcen- und Governance-Strukturen, gerade bei KMUs. 65% der KMU nutzen überhaupt keine KI. Aber das eigentliche Problem liegt tiefer. KI braucht saubere Daten. Sie braucht konsistente Prozesse. Sie braucht eine Architektur, auf der sie aufbauen kann. Und genau diese Grundlage fehlt in vielen Steuerfunktionen. Wir schreiben in unserer Studie, KI ähnelt in ihrer Funktion der Rolle, die Excel bislang manuell übernommen hat. Sie macht Heterogenität interpretierbar, beseitigt sie aber nicht. KI verlängert die Kompensationslogik, aber sie beendet sie nicht.
Das ist ein starkes Bild. Ist KI dann überbewertet?
Nicht überbewertet. Sie ist falsch eingeordnet. Der Mehrwert von Machine Learning liegt doch gerade darin, mit heterogenen und unvollständigen Daten umgehen zu können. Doch 63% der Steuerfunktionen nutzen Machine Learning überhaupt nicht. Und Agentic AI, also autonome KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, ist gerade mal bei 14% produktiv im Einsatz, während 71% sagen, dass sie es noch gar nicht nutzen. Das zeigt, wir befinden uns noch sehr früh im Adoptionszyklus.
Was ratet ihr den Unternehmen dann? Erst die Architektur, dann die KI?
Genau das ist die Kernbotschaft. Nicht Finger weg von der KI, sondern KI ohne eine funktionierende Daten- und Prozessarchitektur erzeugt punktuelle Entlastung, aber keine strukturelle Transformation. Man sollte, nein, man muss beides parallel angehen, aber in dem Wissen, dass KI allein die Hausaufgaben nicht macht.
Ihr beschreibt in der Studie auch eine veränderte Rolle der Steuerfunktion im Unternehmen. Was meint ihr damit?
Das ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Befunde überhaupt. Historisch war die Feuerfunktion selbstreferenziell. Sie speiste ihren Handlungsrahmen primär aus externen Normen, Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsauffassungen und so weiter. Sie agierte am Ende der Wertschöpfungskette, reaktiv, nachgelagert, auf Korrektheit fokussiert. Und das war lange funktional.
Und wie sieht es heute aus?
Heute ist die Steuerfunktion deutlich stärker in strategische Entscheidungen eingebunden. 63% der Befragten berichten uns, dass ihre Steuerfunktion aktiv an Investitionsentscheidungen beteiligt ist. 60% nennen eine starke Einbindung ins operative Geschäft, Zölle, Verrechnungspreise beispielsweise. 45% sind bei Standortwahl und Lieferketten involviert, ebenso viele bei M&A-Prozessen. Und 38% nennen ESG als neues Themenfeld. Ich finde, das stellt einen fundamentalen Rollenwandel dar.
Aber warum dieser Wandel jetzt?
Weil die Welt um uns herum komplexer geworden ist. Die 4Ds, die Globalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel und Digitalisierung, erhöhen die Komplexität unternehmerischer Entscheidungen doch erheblich. Steuerliche Fragestellungen entstehen nicht mehr im Nachgang, sondern im Vorfeld. Und in dynamischen Märkten wird steuerliche Expertise dort benötigt, wo Alternativen noch offen sind und, ja, wo die Risiken noch gestaltbar sind. Die Steuerfunktion wird zum Orientierungsgeber und damit jetzt auch zum strategischen Businesspartner.
Sind die Steuerfunktionen denn dafür aufgestellt?
Das ist die offene Frage, auf die die Studie keine beruhigende Antwort geben kann. Die neue Rolle wird eingenommen, aber ohne, dass die architektonischen Voraussetzungen bereits vorhanden wären, um sie dauerhaft auszufüllen. Das ist ein weiteres Hypozentrum, um in der seismischen Sprache zu bleiben. Die Steuerfunktion verlässt ihre selbstreferenzielle Position, ohne schon die dafür nötige Infrastruktur zu haben.
Ihr habt erstmalig auch die Erwartungen der Mandanten an ihre Steuerberater abgefragt. Was erwartet der Markt?
Das war tatsächlich eine Premiere für uns in dieser Tiefe. Und die Botschaft ist klar. Der klassische Deklarateur reicht nicht mehr. Mandanten erwarten heute, dass externe Berater nicht nur Compliance liefern, sondern Orientierung geben. Die Erwartungen verschieben sich in Richtung strategischer Einordnung, digitaler Kompetenz und proaktiver Kommunikation.
Und was bedeutet das konkret?
Beraterinnen und Berater müssen verstehen, wie die IT-Landschaft des Mandanten aussieht. Und sie müssen darauf Empfehlungen zu Tech-Technology-Architekturen geben können. Sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, Brücken zu schlagen zwischen steuerlichem Fachwissen und Systemkompetenz. Die Mandantin und der Mandant, der morgen zu seinem Steuerberater geht, fragt nicht mehr, wie erkläre ich das richtig? Er fragt, wie stelle ich meine Steuerfunktion so auf, dass ich in 3 Jahren noch wettbewerbsfähig bin?
Das ist eine hohe Erwartung.
Ja, und die ist berechtigt, denn allein die Regulatorik zwingt uns alle dazu. Wer als Steuerberater heute nicht über Tech Technology sprechen kann, verliert an Relevanz. Das ist die Marktlogik, die wir in den Daten sehen.
Wenn du die Studie in 3 Kernbotschaften zusammenfassen müsstest, welche wären das?
Das ist ja eine äußerst komplexe Studie. Es fällt mir schwer, das auf 3 Punkte zu reduzieren. Ich will es trotzdem mal versuchen. Punkt 1. Die Stabilität ist trügerisch. Viele Steuerfunktionen funktionieren, aber auf einer fragilen Architektur, die durch manuellen Aufwand und Excel-Kompensationen zusammengehalten wird. Und das ist dauerhaft nicht tragfähig. 2. Punkt. Die Technologien, die sind doch alle vorhanden, aber es fehlen Voraussetzungen. KI, Automatisierung, spezialisierte Steuersoftware, das alles sehen wir doch heute schon. Aber ohne konsistente Daten- und Systemarchitektur bleiben diese Technologien Insellösungen. Der eigentliche Transformationshebel liegt nicht im Tool, sondern in der Architektur. Tja, und der dritte Punkt, die Rolle der Steuerfunktion verändert sich fundamental. Sie wird vom nachgelagerten Deklarateur zum strategischen Orientierungsgeber. Wer diese Verschiebung verschläft, verliert an Einfluss im Unternehmen und an Relevanz im Markt. Das zeigt unsere Studie relativ deutlich.
Und was sind deine persönlichen Erwartungen? Wie sieht die Steuerfunktion im Jahr 2030 aus?
Miriam, 2030. Die Unternehmen, die die Architekturhausaufgaben jetzt angehen, werden 2030 eine Steuerfunktion vorfinden, die Echtzeitdaten liefert, strategischen Entscheidungen eingebunden ist und regulatorische Komplexität nicht mehr kompensiert, sondern gesteuert bewältigt. Die, die weiter auf Kompensation setzen, werden zunehmend Schwierigkeiten haben. Nicht, weil sie versagen, sondern weil die externen Anforderungen schneller steigen als ihre Fähigkeit zur manuellen Absorption. Bleiben wir wieder bei der Seismologie. Der Boden, der wird anfangen zu beben und die Frage ist nur, ob man rechtzeitig auf sicherem Fundament steht.
Jörg, vielen herzlichen Dank. Das war ein hochspannendes Gespräch und ich glaube, für alle, die mit Steuer, Finance oder Technologie zu tun haben, ein absolutes Muss.
Danke, Miriam. Ja, also wer die Studie lesen möchte, sie ist über lüdendonk.de verfügbar und ich persönlich freue mich auf Diskussionen zu diesem oder weitere Themen, aber ich bin ganz fest der Auffassung, dass wir mit dieser Studie Text Technology einen Nerv getroffen haben.
Das hat es. Tschüss und auf Wiedersehen.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.